Hallo und herzlich willkommen zum KU-Podcast, KU wie Kirche unterwegs. Heute dürfen wir euch da draußen wieder begrüßen. Wir, das sind Mirjam Blank.
Sie Hallo.
Sitzt in, Mirjam, wo weilst du gerade?
Ich bin unterwegs in Hinterzarten.
Im schönen Hinterzarten. Und ich bin Manfred Zoll im genauso schönen Oberweissach bei Backnang. Hinterzarten kennt man vielleicht besser, so Schwarzwald, Titisee, Sprungschanze. Hat es Schnee bei euch?
Nein, es hat jetzt mal geschneit die letzten Tage wieder, aber alles wieder weg. Aber der Schnee kommt nächste Woche bestimmt wieder.
Dann kann man vielleicht auch mal wieder an das Thema Langlauf denken oder ähnliches, sportliche Aktivitäten. Aber wir sind ja heute nochmal zusammen in der Reihe Salz und Licht, also der Podcast zu Texten der Apostelgeschichte, und reden heute nicht übers Skifahren, nicht übers Bauen oder die Unordnung im Büro, sondern über eine kleine Geschichte, in der es sehr intensiv um Licht geht. In ganz besonderer Weise. Also auf diese Lichtmomente in der Geschichte freue ich mich schon ein bisschen. Apostelgeschichte 12, und wir haben den Abschnitt ab Vers 4 ausgewählt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Diese Podcast-Reihe geschieht im Zusammenspiel mit der Kinderbibelwoche Agent Cleverus und das Geheimnis der Salzmenschen und der ökumenischen Bibelwoche, herausgegeben von AMD Berlin, Katholischen Bibelwerk und Deutsche Bibelgesellschaft.
Wir starten mit dem Vers 4, denn der Petrus wurde nämlich verhaftet. Und was ihm im Gefängnis erwartet, das können wir jetzt hören. Nach seiner Verhaftung von Petrus ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen. Die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Nach dem Passafest wollte er Petrus vor dem Volk öffentlich verurteilen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Aber die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn öffentlich verurteilen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten. Er war mit 2 Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelltür Wache. Und sieh doch, der Engel des Herrn trat herein und Licht erhellte den Raum. Der Engel weckte Petrus mit einem Stoß in die Seite und sagte: Schnell, steh auf! Dabei fielen Petrus die Ketten von den Händen ab. Der Engel sagte zu ihm: Binde dir den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus gehorchte. Dann sagte der Engel: Wirf deinen Mantel über und folge mir. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er gerade mit dem Engel erlebte. Er glaubte zu träumen. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei und auch am zweiten. Dann kamen sie zu dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst vor ihnen. Sie traten hinaus und gingen bis zur nächsten Straße. Dann war der Engel plötzlich verschwunden.
Krasse Geschichte. Vielleicht noch als Hintergrund: Herodes Agrippa der Erste, der König zu der Zeit, der war ein ziemlich heftiger Christenverfolger. Aus irgendeinem Grund hatte der die Christen auf dem Kieker und war auch für seine Grausamkeit bekannt. Und also scheute da keine Form der Gewalt, um den Menschen da irgendwas Böses zu tun. Mhm. Vermutlich ging er auch mit anderen nicht sehr zimperlich um, aber die Christen, die hatte der echt auf dem Kieker. Und in den Zusammenhang gehört auch diese Geschichte, dass der Herodes den Petrus ins Gefängnis bringen ließ.
Ja, und also als ich das jetzt gelesen habe, da dachte ich auch, wow, wenn man sich das mal vorstellt, wie dieser Petrus bewacht wurde. Also ein hochbewachter Mensch, der zwischen zwei Soldaten schlafen musste, sogar an die Soldaten angekettet.
Angekettet,
vor der
ja.
Tür
ja.
nochmal zwei Soldaten. Also
ja.
der muss dem Herodes ziemlich viel wert gewesen sein, von der Außenwirkung auch natürlich, ja. Dass dieser Petrus verurteilt wird.
Ja, ja. Also so richtig Hochsicherheitstrakt und Sicherheitsstufe maximal und so. Das ist irgendwie schon heftig. Da fragt man sich schon, war der so gefährlich? Oder was dachte sich der Herodes? War der vielleicht so machtlüstern, dass er hinter jedem Mäuerchen, jeder Löwenzahn, der da aus den Pflastersteinen rauswuchs, dass er da befürchtete, da könnte etwas erwachsen, das ihn vom Thron stößt? Die Christen, die waren ja schon sehr dynamisch unterwegs und hatten sich in der Gesellschaft auch einen ziemlich guten Ruf erworben durch ihre soziale Arbeit, durch die Unterstützung der Armen und der Menschen. Und da könnte es schon sein, dass der da echt so einen Narren gefressen hatte an denen, dass der gemeint hat, die wollen ihm an die Macht wollen ihm quasi vom Thron stürzen. So misstrauisch und so, aber ja.
Ja, und Petrus war ja auch eine totale Leitfigur der Gemeinden, also eine Leitperson, wo er vielleicht, also ich könnte mir das auch vorstellen, einfach so ein Exempel statuieren. Das passiert mit euch, wenn ihr euch aufbläht, wenn ihr zu viel Macht habt, wenn ihr genau die seid. Und es wirkt so, als wenn er einfach absolut sicher gehen wollte, dass da das glatt läuft mit der Verurteilung.
Du denkst, dass der dann dem Herodes auch ein Exempel statuieren wollte?
Nee, der Herodes wollte am Petrus ein Exempel statuieren.
Ja, meinte ich.
Also, ja, genau. So natürlich auch so eine Leitfigur.
Ja, einen anderen Jünger, ich glaube, es war der Jakobus, den ließ er ja einen Kopf kürzer machen.
Ja.
So eine Verfolgungssituation, genau. Also streng bewacht im Gefängnis. Okay. Die Idee, vor allem Volk aburteilen. Also das könnte dafür sprechen, für deine Interpretation mit der Leitfigur. So vor dem Volk aburteilen, sprich ihn öffentlich vorführen und öffentlich zeigen, so geht man um mit einem, der hier so komische Sachen behauptet, wie der Petrus.
Mhm.
Der quasi einen Gekreuzigten anbetet und der sagt, der Gekreuzigte ist auferstanden und so. Ja.
Ja. Und dann eben dieses Ereignis, also dieses Licht erhält den Raum und der Engel des Herrn kommt. Ich finde das total, also auf der einen Seite ein unfassbar starkes Bild und gleichzeitig aber auch so dieser Dualismus, der kommt was in die Dunkelheit, in die in das Gefesselte, in die Angst hinein.
Ich sehe da keinen Dualismus, sondern wenn das Licht in die Dunkelheit hineinbricht, kämpft nicht Licht gegen Dunkel.
Ja, du hast recht.
Sondern das Dunkel hat keine Chance.
Ja, stimmt. Er hält den Raum, du hast recht.
Und das ist das Krasse. Also ich frage mich bei der Szenerie, habe ich mich gefragt, wo du es gelesen hast, wer hat das eigentlich protokolliert? Petrus hat geträumt. Der hat ja nichts mitgekriegt. Die Wachen, die dabei waren, die haben das sicherlich nicht aufgeschrieben. Das war denen ja maximal peinlich, dass ihr Häftling quasi unbemerkt entkommen ist.
Nicht nur peinlich, sondern die mussten dafür ja auch ihren Kopf hinhalten am Ende.
Oh ja. Das war nicht so angenehm. Und der Engel, der war ja dann weg. Und wer hat das protokolliert? Also aus wessen Sicht ist das geschrieben? Wer weiß das, was da passiert ist?
Ja.
Kann ja nur im Nachhinein erzählt worden sein. Sprich, es ist ganz stark auf der Bedeutungsebene. Also was bedeutet es? Und jetzt kommt dein Licht wieder rein.
Ja, und es ist natürlich auch, das darf man da auch nicht vergessen, es wird ja im Nachhinein erzählt, aber dass es tatsächlich so war, ist da gar nicht der Punkt. Also der Punkt ist nur, Petrus war im Gefängnis und dann war er weg. Also er war draußen und er kann vielleicht von dem erzählen, was er als Traum erlebt hat. Aber genau, da geht es hier geht es um die Bedeutungsebene, nicht um eine historisch richtige, punktuelle,
die Abläufe,
Sache, sondern Gott ist ihm begegnet, Gott hat ihn rausgeholt. Und
aber woher weiß
oder auch, also ich habe auch gedacht, ja, Engel des Herrn, also das kann auch genauso eine Gestalt eines absolut normalen Menschen gewesen sein, der ihn rausgeholt hat, wie auch immer das war, aber darum geht es in dem Punkt ja jetzt erstmal nicht.
Du sagst, Gott hat ihn rausgeholt. Das finde ich einen wichtigen Satz. Woher weiß man das? Im Grunde weiß man das ja ganz klar von dieser Aussage, helles Licht erfüllte den Raum. Gott ist Licht.
Ja. Ja.
Also die Ansage, Gott hat ihn rausgeholt, klingt erstmal so, ja klar, im Zweifelsfall sagt man immer Gott. Ja, so die berühmte Eichhörnchenfrage. Ja. Wer hat Petrus rausgeholt? Gott. Klar, wer denn sonst? Nein, es ist von der Geschichte her eine klare Ansage, helles Licht erfüllte den Raum. Also vorher diese Dunkelheit, diese Finsternis, und das Wort Finsternis bedeutet ja Finis Terra, das Ende der Erde. Ja, Finsternis ist das Ende. Das ist lebensfeindlich. Hier herrscht der Tod. Hier riecht es auch entsprechend modrig und Ketten und Gestank und Exkremente und keine Ahnung. Und dieser Raum, dieser unheilige Raum wird nun vom Heiligen, wird nun von Licht erfüllt. Und Licht, helles Licht, das ist Gott.
Ja, was mich in der Geschichte doch immer wieder wundert, schon als Kind, dass dieser Petrus scheinbar geschlafen hat. Also in der Nacht, bevor er verurteilt wird, gefesselt mit zwei Ketten jeweils an jeweils eine Person, der hat geschlafen und er ist nicht von dem Licht wach geworden, sondern davon, dass er angestoßen wird.
Ja, und, ja, genau. Ja.
Und dass sie dann doch noch die Zeit haben, der Engel sagt zu ihm, binde dir den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Also es ist nicht so, dass er da jetzt einfach mit ihm rausrennt. Es wäre nicht so, dass sie jetzt Zeitdruck hätten, oh, hoffentlich erwischt uns niemand, sondern hey, der hat die Zeit, sich den Gürtel umzubinden, um seine Sandalen anzuziehen und seinen Mantel anzuziehen, bevor sie gehen.
Aha.
Also dieses sozusagen, er wird schon reisefertig gemacht, er wird vorbereitet für die Flucht und die Zeit haben sie.
Ja, ganz, ganz.
Zwischen diesen Menschen, die ihn gefangen halten.
Ja, also das ist ganz klar, dieses Licht, Gott, der hier den Raum erfüllt und für die Befreiung sorgt und eben auch dafür sorgt, dass das Ganze so abläuft. Was du jetzt gerade noch angesprochen hast, Miri, ist ja eigentlich ganz witzig. Der Petrus, der wird ja behandelt wie ein Kind, also dem man alles detailliert sagen muss. Ja,
ja.
So, ja. Steh auf. Binde den Gürtel um, zieh deine Sandalen an, wirf den Mantel über und komm mit. So Schritt für Schritt. So. Wir haben ja ein Enkelkind, die Marie, und wenn die in den Kindergarten geht, dann muss man der auch so eins nach dem anderen sagen. Und nicht fünf Sachen gleichzeitig, sondern eins nach dem anderen. Schön Schritt für Schritt und dann einen Schritt machen und dann den nächsten Schritt ansagen und dann funktioniert das. Also wie so einem Kind wird dem Petrus gesagt, was er machen muss. Und eigentlich schon auch bemerkenswert. Und dann geht's raus, ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er hat das Gefühl, er ist da noch im Kerker und hat eine Vision oder einen Traum. Plötzlich war der Engel weg.
Genau.
Ja. Ja.
Und in dem Moment startet Vers 11. Petrus fasste sich und sagte, es ist tatsächlich wahr, der Herr hat seinen Engel gesandt. Der hat mich aus der Hand des Herodes befreit und er hat mich vor dem bewahrt, was ich vom jüdischen Volk zu erwarten hatte. Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus von Maria. Sie war die Mutter von Johannes, der auch Markus genannt wurde. Viele aus der Gemeinde waren dort versammelt und beteten. Petrus klopfte an das Hoftor, eine Dienerin kam, um zu öffnen. Ihr Name war Rode. Sie erkannte Petrus an der Stimme. Vor lauter Freude vergaß sie, das Tor zu öffnen. Sie lief zurück ins Haus und meldete, Petrus steht vor dem Tor. Die dort Versammelten sagten zu ihr, du bist verrückt. Doch sie blieb dabei. Da hieß es, dann ist es wohl sein Engel. Doch Petrus klopfte und schließlich öffneten sie die Tür, als sie ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat mit einer Handbewegung um Ruhe. Dann erzählte er ihnen, wie der Herr ihm aus dem Gefängnis geführt hatte. Ah, er sagte, berichtet das auch Jakobus und den anderen Brüdern. Dann verabschiedete er sich und verließ die Stadt. Genau, also Petrus checkt erstmal, okay, der Engel ist weg und er merkt, ups, das war ja wirklich, ich stehe hier ja auf der Straße. Und seine Aktion danach ist direkt, ah, ich muss das anderen erzählen.
Ja, ja.
Er flieht nicht fort, also er ist sich ja sicherlich der Gefahr bewusst, in der er sich immer noch befindet.
Vermute ich auch, ja, dass ihm das klar war, wenn er da von irgendjemandem mit einer römischen Montur wahrgenommen wird, dass er dann sofort wieder eingesperrt werden würde. Aber dieses Aufwachen aus diesem Geschehen, dieses Aufwachen kommt erst draußen im Freien.
Aber ich finde das spannend, so dieses, also das, was wir hier so im Allgemeinen lesen, der ist draußen, er geht zu den Freunden, er sagt, ich bin da, sie glauben es ihm nicht. Das erinnert mich gerade so sehr an die Auferstehungsgeschichte. So dieses Maria geht zum Grab, sieht, dass das leer ist, begegnet Jesus, erzählt es den Freunden und sie glauben es ihr nicht.
Auferstehungsgeschichte, ja. Ich meine, der Spitzensatz, oder ich sehe das so ein bisschen als einen Spitzensatz, der lautet ja, er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen. Das ist wie so aus dem Tod entrissen.
Ja.
Aus dem Kerker befreit, aus dem dunklen Loch, Grab herausgeholt. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen. Das ist ja schon ein ziemlich starker Satz. Entrissen, herausgerissen, herausgeholt und eben dieser Macht entrissen. Dieser Macht, die ihn umklammert hat, die ihn umkettet hat, die ihn geknebelt hat, entrissen, befreit. Also das heißt, könnte man es auch auf diesen Punkt bringen und immer wieder begegnet man dem im Alten und Neuen Testament, dass Gott ein Gott der Befreiung ist. Man könnte es ja auch allegorisch betrachten und fragen, und was sind die Mächte, die uns festhalten?
Ja.
Die uns knechten, die uns einsperren? Was sind unsere Gefängnisse? Kann Gott uns hier rausreißen? Also die, ich sag's mal so, die Ängste, die Sorgen, die Menschen sich machen. Ich hatte am Dienstagabend war es, glaube ich, ein Gespräch mit jemandem. Da klang das schon ganz massiv an, eine Person, der man ansah, dass sie auch gesundheitlich massiv litt unter den Ängsten und Sorgen. Gibt es da die Erfahrung, dass Gott uns da rausreißt? Ich weiß nicht, ich denke da einfach mal so ein bisschen laut weiter aus von diesem einen Satz weg.
Und wo Gott vielleicht auch in Situationen sozusagen dieses Licht hineinschickt, eben nicht in diesen Dualismus, dass da was gekämpft wird, sondern Gottes Gegenwart, da gibt es nichts zu diskutieren. So, also da gibt es da nur Licht,
ja.
Und Befreiung. Und
ja,
also
ja,
ja. Vielleicht nicht immer,
ja,
so, wie man sich das vorstellt. Also das hat damit vielleicht ja auch gar nicht gerechnet. Der Petrus hat sich das vielleicht auch gar nicht so vorgestellt. Also der hat sich da vielleicht schon mit abgefunden gehabt, dass sein Schicksal sozusagen gesetzt ist und er den Märtyrertod wegen seines Glaubens auch sterben wird. Dass aber, wenn Gott es in eine Situation reinkommt, dass da nichts zu diskutieren gibt. Da gibt es keine Ketten, die zu stark sind, keine Wände, die zu dick sind und keine Menschen, die sich da in den Weg stellen können, dass Gott dort Befreiung schenkt. Und das heißt ja nicht, dass für ihn danach alles in Ordnung war. Er war immer noch auf Flucht. Ja? Und trotzdem hat Gott ihnen sozusagen die Möglichkeit geschenkt, dass Evangelium weitergetragen wird. Und dass diese Bewegung in der Geschichte, finde ich, auch wichtig, aus der Befreiung wird wird ein Weitergeben von Evangelium berichtet, das auch Jakobus und den anderen Brüdern. Also er nimmt sich die Zeit, zu den Freunden zu gehen und dort vor der Tür zu stehen und zu klopfen, und sie lassen ihn nicht rein, ja. Also er klopft und denkt sich nicht, oh, jetzt, vielleicht denkt er sich es, aber er bleibt da und er erzählt, was mit ihm passiert ist. Er gibt Zeugnis und erst dann geht er. Und das ist sozusagen die Priorität auch. Erst wird das erzählt, was Gott getan hat, und dann geht er. Mhm. Versucht nicht, seine eigene Haut zu retten. So, nicht in erster Linie.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum so eine Geschichte in der Bibel überliefert wird. Dieses Erzählen, dieses Weitersagen von solchen Situationen, von solchen Ereignissen, kann ja auch Mut machen. Denen Mut machen, die sich da auch eingeschlossen hatten in dem Haus. Also ich sehe da auch so eine Parallele. Ja, der Petrus wurde verhaftet, war im Gefängnis. Die Freunde, die anderen Jüngerinnen und Jünger, die hatten sich quasi eingeschlossen, verbarrikadiert in dem Haus. Es zeigt ja, der Petrus klopft von außen an die Tür und da kommt zwar jemand, die dann verschreckt erkennt, obla, der Petrus steht da draußen, aber irgendwie lässt sie die Tür zu und verschlossen, bleibt alles dicht, dieses Verbarrikadieren. Das ist eine gewisse Parallele zwischen Gefängnis und die hatten sich eingeschlossen. Und jetzt erzählt Petrus, was war und wie er befreit wurde. Das soll ja auch Mut machen, denke ich.
Ja, und sie waren ja auch außer sich vor Freude. Also,
ja, ja. Also genau. den Mut machen, dass der Gott der Befreiung mehr Kraft hat als diese Mächtigen, die mit ihrer Macht so viel Zerstörung anrichten, so viel kaputt machen, so viel Menschenleben auch auslöschen. Ja. Der Herodes, das war ja auch ein ziemlich krasser Despot, habe ich vorhin ja kurz gesagt. Und dass Gottes Macht, Gottes Hand, Gottes Licht trotzdem letztlich heller leuchtet und die Kraft zur Befreiung hat. Das finde ich schon ein wichtiger Aspekt. Ich habe gerade so kurz auch nachgedacht, was sind denn so die Dinge? Also fühlen wir uns nicht manchmal auch so ohnmächtig zugedeckelt? Man muss irgendwie funktionieren in seinem Alltag. Man ist da in einer Nummer drin, beruflich oder privat oder wie auch immer, und kommt aus der Nummer nicht raus und muss irgendwie gucken, dass man sich freischwimmt, dass man überlebt und so. Und die Frage, Gottes Licht, durch welche Ritzen dringt es in unsere Existenz rein? Durch welche Fensterhöhlen findet es Raum in unserem Leben, sodass da auch dieses befreiende Licht hereinscheint und uns aus diesem Ohnmachtsgefühl, das manchmal so sehr lähmt, befreien kann, ob die Geschichte eben auch in diese Richtung motivieren kann, also in unser Leben, in unsere Welt hereinleuchten, hereinstrahlen kann. Wenn man sich ja manchmal auch sehr, sehr gefällt im Beschreiben von dem, was alles stresst und einen ohnmächtig zurücklässt und wie schlimm die Welt ist und so.
Und dass es eben manchmal nicht so Extremsituationen braucht. Also klein passieren kann, aber auch völlig unerwartet. Also ich glaube nicht, dass Petrus gedacht hat, ah ja, ich muss mich jetzt offen machen für Gottes Licht in meinem Leben. Jetzt mal schauen, was passiert. Sondern es war ein völlig unerwartetes Eingreifen.
Ja.
Und ich glaube, dass das natürlich eine leuchtende Geschichte ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch im Kleinen geschehen kann. Und wir lesen das in der Bibel auch immer wieder, dass im Kleinen genau diese Befreiung auch geschieht, wenn Gott da ist und eingreift. Mhm. Für mich ist eher auch nochmal die Frage, lassen wir uns dazu ermutigen, davon zu sprechen? Lassen wir das auch weiter leuchten? Und um anderen Mut zu machen, um nicht nur sich selbst zu feiern, zu sagen, ja, ich bin jetzt frei, sondern kann man damit auch andere ermutigen und Mut machen, dass das auch sensibel zu werden im eigenen Leben, dass das auch möglich ist. Mhm. Nicht immer. Also ich gehe nicht davon aus, dass Gott immer so groß eingreift. Ja, also genügend Märtyrer in unserer Bibel gibt es, genügend Menschen, die leiden bis heute unter Verfolgung ihres Glaubens, nicht nur Christen, sondern viele andere auch. Das ist einfach nur furchtbar und schrecklich. Aber wenn etwas geschieht, wo wir sagen könnten, okay, Gott, da hast du etwas ermöglicht, was Menschen unmöglich ist, oder wo du mich in meinem ganz besonderen kleinen Leben irgendwie, wo du mich freigemacht hast von irgendetwas, dann lass es uns ja erzählen.
An welcher Stelle in unserem Leben wachen wir auf, so wie der Petrus draußen? An welcher Stelle sehen wir das Licht?
Ja.
Ich glaube, da gilt es, ein Äugchen drauf zu haben. Du, ich finde, eine Sache fällt mir noch auf in dem Abschnitt, den du uns gelesen hast, das Beten. Die Leute da in dem Haus, die Rode und all die anderen, die haben ja gebetet, was das Zeug hält für den Petrus. Und waren dann aber total überrascht und von der Rolle, als er leibhaftig vor ihnen stand. Die dachten, das ist der Leibhaftige, der da ist. Sein Geist, sein Engel. Die haben schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dann ist das der Petrus aus Fleisch und Blut.
Mhm. Ja, dann denkt man sich manchmal, sind sie überhaupt davon ausgegangen, dass ihr Gebet was wirkt?
Ja, gehe ich davon aus, dass mein Gebet was wirkt?
Ja.
Oder denke ich, es ist einfach so halt Routine und man betet halt. Betet man noch.
Damit man sich selber besser fühlt oder so.
Ja.
Es ist ja oft manchmal, ist ja auch was, wo man sich selber vielleicht ertappt, dieses dann, wenn man selber ohnmächtig wird, dann betet man, weil man keine andere Möglichkeit mehr hat.
Mhm.
Vielleicht auch einfach nur, um sich wirksam zu fühlen.
Mhm.
Aber dass man dann davon ausgeht, dass es wirklich was verändert, ist ein, glaube ich, wichtiger Gedanke, dass Gott sich bewegen lässt. Vielleicht wegen des Gebets, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall spielt es eine Rolle.
Also die eine Frage ist ja, welche Erwartungen verbinde ich mit dem Gebet? Und die andere Frage, die finde ich fast noch wichtiger, die Überlegung, was bedeutet mir, was bedeutet dir beten?
Und natürlich auch die Frage, wie verändert es mich? Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass Gebet nicht nur Gottes Herzen bewegt, sondern auch mein Herz und mich auch offen macht für Veränderung. Es wäre mal interessant zu wissen, was die Gemeinde gebetet hat damals.
Ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Veränderung, also ist das schon so was, wo du sagst, das bedeutet mir das Beten?
Auf jeden Fall. Also schon allein mich in die Nähe Gottes bringen und zu wissen, also ich bete ja auch nicht nur, wenn jemand zum Tode verurteilt wird oder so, ja. Sondern dieses, ich bin in der Nähe Gottes und mein Herz ist ganz nah an seinem, ja. Und dieses, ich bin mit dem, was mich bewegt, egal in welche Richtung, nicht allein.
Mhm.
Und vielleicht eben auch meine Bitte, ich fühle mich ohnmächtig und Gott, du bist mächtig. Allein das verändert meinen Blick ja und verändert auch meine Haltung. Da würde ich sagen, dass Gott mich sozusagen in unserer Beziehung auch verändert. Und dass man dann sich auch wieder darauf besinnt, das ist ja sozusagen, Gott trägt ja. Und das ist auch was, wenn Gott sozusagen nicht so wundersam, grandios eingreift, warum auch immer er das dann vielleicht nicht tut, aber zu wissen, wir sind getragen, ja. Mhm. Ich bin getragen und ich bin in dieser Beziehung mit Gott unabhängig von dem, was geschieht. Ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiger Grund, weshalb ich nicht aufhöre zu beten, auch wenn Dinge aussichtslos scheinen, mich immer wieder so auf ihn zu werfen.
Ich denke gerade an diesem Punkt beim Beten, mir persönlich sind zum Beispiel Psalmen wichtig fürs Beten. Man kann selber ja viele Worte finden und dies und jenes im Gebet zum Ausdruck bringen, zu Gott hintragen. Aber so ein Gebet wie jetzt im Psalm 23, der ist ja fast schon ein bisschen abgeschmackt und abgegriffen. Und trotzdem so elementar, finde ich, oder auch ein Gebet wie jetzt Psalm 121, finde ich für mich sehr, sehr wichtig, sehr hilfreich, da einzelne Sätze oder auch das Komplette mal so für mich zu beten, und damit mich auch ein bisschen einzuschwingen in die Reihe derer, die mit diesen Worten schon umgegangen sind und die aus diesen Worten Kraft bekommen haben. Also das finde ich auch eine Chance. Also bei aller Wertschätzung eines freien und persönlichen Gebetes und was auch immer, aber da so Worte sich zu eigen zu machen, die sich bewährt haben, die zwar alt sind und alt klingen und trotzdem eine ganz, ganz große Kraft haben.
Und auch
Oder,
Worte
oder.
geben, wenn vielleicht Worte fehlen. Also für mich ist auch Beten nicht immer nur sprechen.
Ja, genau. Oder Psalm 73 zum Beispiel liebe ich. Psalm 73, da geht es um das Glück, aber erst am Schluss. Am Anfang geht es eher um wie so eine Gratwanderung bei einer Bergtour auf ganz schmalem Grat zum Gipfel oder so. Unterwegs ist tatsächlich auch von einem Berg die Rede. Da stehe ich vor dir wie der Ochse vor dem Berg. Und das ist so ein Psalm, den mag ich auch sehr, weil er das Leben nicht einfach nur so als Ponyhof und als Honigtopf beschreibt, sondern einfach das Leben, wie es wirklich ist, aufgreift und beschreibt und letztlich doch dort landet, dass man am Schluss sagt, deine Nähe, Gott, ist mein Glück, ist mein größtes Glück. Also so, ja, paar Gedanken zum Stichwort Beten aus der Geschichte raus. Tatsächlich spannend, haben die wirklich erwartet, dass ihr Gebet was nützt oder nicht? Ich möchte es gar nicht moralisch sehen, sondern wirklich ganz, ganz offen fragen, was erwarte ich? Aber vielleicht ist die Frage gar nicht so relevant, was ich erwarte und was ich nicht erwarte, sondern relevant ist eher, bete ich.
Ich würde mal
Ja?
ins Ziel einbiegen mit den letzten
Genau.
zwei Versen. Da starten wir nämlich oder beenden wir eher mit Vers 18 und 19. Bei Tagesanbruch entstand große Aufregung unter den Soldaten. Sie fragten sich, was wohl mit Petrus geschehen war. Denn jetzt wollte Herodes ihn holen lassen, aber er war unauffindbar. Der ließ Herodes die Wachposten verhören und befahl, sie zur Hinrichtung abzuführen. Danach begab sich Herodes von Judäa nach Caesarea. Dort lag sein Regierungspalast.
Haben die ernsthaft erst bei Tagesanbruch gemerkt, dass ihr ach so sehr geschützter und bewachter Patient, nee, Gefangener, weg ist?
Die haben scheinbar einen guten Schlaf gehabt.
Ja. So könnte man es auch sehen, ja. Oder haben die ein Glas Wein zu viel getrunken am Abend? Also, jedenfalls, als es Tag wurde, bei Tagesanbruch, haben sie es geschnallt. Petrus ist weg.
Und Herodes, also das ist natürlich eine klare Konsequenz. Also er ist nicht zimperlich, weder mit Petrus noch mit seinen eigenen Angestellten.
Ja.
Die werden direkt einen Kopf kürzer gemacht.
Ja.
Und er zieht von dannen, als hätte er nichts mehr zu tun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, geht er.
Er zieht sich zurück in seine Residenz, seinen
Ja.
Königspalast. Ich meine, ein König, wenn er nichts anderes mehr zu tun hat, dann muss er ja regieren. Und das macht er in seinem Regierungssitz. Dort
Ja.
regiert er. Was auch immer er dann dort
Ja.
regiert.
Also
Ja.
tatsächlich total pragmatisches Ende. Ja, also da hört geht es nicht von, ah ja, wir müssen jetzt alles durchsuchen und er schickt die Soldaten aus, um ihn zu finden. Zumindest steht es nicht hier, sondern er lässt einfach die Wachposten hinrichten und geht.
Ja. Naja, das steht hier, ließ überall nach ihm suchen, aber er blieb unauffindbar. Was auch
Ja.
immer das heißt, wo überall ist, aber jedenfalls waren die schon aus auf den Petrus und Symbolfigur, Leitfigur, der müsste eigentlich wieder eingekerkert werden, aber er war weg, wie vom Erdboden verschluckt. Ein bisschen streitet hier an der Stelle auch, also was für mich da so mitschwingt, ich sag's mal so rum, was für mich mitschwingt, an der Stelle ist die Frage der Macht und vielleicht ist Das ist auch der Grund, warum am Schluss dieses Textes die Residenz des Königs in Blick kommt, die Frage der Macht. Wer hat Macht und wer überlebt? Der König Herodes versucht ja, die Christen auszumerzen, indem er sich hier an der Stelle ihre Leitfigur schnappt, aber der wird befreit durch Gott, durch das Licht, die Frage der Macht. Der Herodes versucht quasi die Macht an sich zu reißen, an sich zu halten und letztlich entflieht das, was er sich greifen will, dessen, was er sich bemächtigen will, dessen wird er nicht habhaft letztlich. Die Geschichte selber, die endet ja dann damit, also auch die Geschichte des Herodes, dass er stirbt. Und dann kommt da so ein kleiner Satz, und das finde ich jetzt sehr bemerkenswert und auch sehr, sehr tröstlich im Grunde. Das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Also der Herodes zieht sich zwar zurück in seinen Machtbereich, aber letztlich ist nicht er der Mächtige, sondern die Geschichte beschreibt es so, dass das Wort Gottes letztlich mächtiger ist. Also ich habe immer so ein bisschen das Löwenzahnbild. Ich weiß nicht, wie du so zum Löwenzahn stehst. Es gibt ja Menschen, die reißen jedes Löwenzahnpflänzchen aus, das sie sehen. Aber das ist, glaube ich, nicht dein Stil, oder? Also als Gärtnerin?
Nee, glaube ich nicht mein Stil.
Ich meine, wie du mit Unkraut umgehst, wenn du so Tomaten auf dem Balkon oder so pflegst.
Ja, aber da gibt es tatsächlich nicht so viel Unkraut. Da gibt es Beikräuter.
Also ich finde jedenfalls Löwenzahn toll. Ich, ja. ich liebe den Löwenzahn, weil der einfach so ein Symbol für mich ist, für eine unbändige Macht und Kraft, die durch den Asphalt durchbricht, die zwischen den Steinen rauskommt, die an der trockensten Felsspalte sich noch festkrallt und dort wächst und so eine schöne, wunderschöne gelbe Blüte treibt. Und dann irgendwann so weiße Dinger da entstehen und so die Fliegerle und dann breitet er sich aus, eben wie Unkraut, ja. Und das ist das Bild, das hier am Schluss bleibt. Das Wort Gottes breitet sich aus, wuchs und breitet sich aus, so wie der Löwenzahn.
Ja, was ist eher interessant ist, also der jüdische Historiker Josephus, der berichtet in einer anderen Quelle, dass eben das schon 5 Tage später passiert, dass Herodes selber stirbt. Bei einem öffentlichen Auftritt klappt er zusammen und stirbt. Und es ist so dieses, das verstärkt dieses Bild, finde ich, noch einmal. Die eine Macht geht zugrunde, während die andere aufblüht und groß wird.
Ja. Also ich finde es
nicht im aktiven Kampf, sondern es geschieht. Also es wächst organisch so.
Ja. Also um das mal einfach so auch kurz zu sagen, ich finde es unglaublich tröstlich und hilfreich und möchte mich daran klammern, immer wieder auch zu sagen, ja, hier steckt eine ganz, ganz große Kraft drin, wie der Löwenzahn eben oder vielleicht noch mehr, das Wort Gottes, das wächst und sich ausbreitet und sich nicht unterdrücken lässt durch so einen Despot. Der hat viel Unheil angerichtet. Viele Leben zerstört. Trotzdem bleibt das Aber, das Wort Gottes wächst.
Machen wir hier einen Punkt, oder?
Genau, ich wollte gerade fragen, fällt dir noch was ein?
Ich finde das eigentlich einen schönen Schlusssatz, das Wort Gottes wächst.
Dann lassen wir das so stehen.
Ja.
Und klammern uns dran.
Ja.
Genau. Miri, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für das Gespräch.
Sehr interessant, mit dir im Gespräch zu sein.
Ja, genau. Und finde ich auch immer wieder spannend zu entdecken, was so ein kleiner Bibeltext hergibt, was aus ihm herauswächst. Dankeschön und auch euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und gerne mal wieder bei unserem nächsten Podcast. Da geht es dann um Apostelgeschichte 14, werden wir das nächste Mal vorknüpfen. Und da geht es ums Aufstehen und Auferstehen. Aber erstmal lassen wir das Wort Gottes wachsen.
Bis zum nächsten Mal.